Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. In der englischsprachigen Welt ist die Doku-Streaming-Serie How To with John Wilson super erfolgreich. Jetzt ist sie auch bei uns abrufbar. Der New Yorker Doku-Filmer Wilson geht Fragen auf den Grund, die sich im Grunde alle Stadtbewohner dieser Welt stellen. Zum Beispiel, wieso eigentlich Baugerüste gefühlt immer eine Ewigkeit stehen bleiben.
Scaffolding will never completely go away, but it doesn't have to stick around forever. We can make these changes in our city that make life better for everyone.
Wir müssen das nicht akzeptieren, sagt John Wilson hier, und er nimmt auch gern mal den New Yorker Bürgermeister mit in seinen Film.
This is John Wilson.
This is Mayor Zoran Mamdani.
Thanks for watching.
Thanks for watching.
Warum ist die Serie eigentlich so gut? Das besprechen wir unter anderem hier im Kompressor. Herzlich willkommen dazu. Der neue Disney-Film Hext soll erst im November ins Kino kommen, aber schon jetzt gibt es eine Kontroverse darum wegen der Machart des Animationsfilmes. Inhaltlich geht es da um eine Teenagerin, die magische Kräfte entwickelt und in einer parallelen Zauberwelt lernt, mit ihnen umzugehen. Ich würde sagen, Parallelen zur Eiskönigin sind offensichtlich. Die Macher sind übrigens auch dieselben.
Ich hatte schon immer das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Ein Schulverweis? Wie soll es jetzt nur weitergehen? Du drehst durch.
Billy Dunn. Willkommen in Hex, der Welt der Hexen.
Aus dem Trailer von Hex, dem Fans und Filmkritiker vorwerfen, auf die Plattform TikTok zugeschnitten zu sein. Kolja Unger aus unserer Popkulturredaktion hat sich das mal näher angeschaut. Hallo Kolja.
Hallo. Max.
Also woher dieser Vorwurf und was ist das Problem?
Ja, also Disney wird vorgeworfen, Hext nicht fürs Kino, sondern für TikTok gedreht zu haben. Im Trailer, da sehen wir, haben wir eben gehört, die Protagonistin Billy, wie sie durch Schulkorridore streift, im Streit mit ihrer Mutter oder wenn sie zaubert, ausschließlich in der Mitte des Bildes. Man könnte also sein Smartphone hochkant auf den Bildschirm richten und würde trotzdem alles mitschneiden, die ganze Handlung sehen können durch das Handy, ohne das dafür bewegen zu müssen. Auf diese Weise ließen sich, so die Kritiker des Trailers, möglichst einfach Reels für Instagram oder eben TikTok-Snippets extrahieren.
Was, ja, warum jetzt ein Problem ist, urheberrechtlich oder geht es um die Bildkomposition? Was steckt dahinter?
Das Problem ist tatsächlich die Bildkomposition. Also alle Menschen, die gerne Filme gucken, finden das sicherlich ungewohnt, diesen Zentriertheit auf die Mitte. Und das sagt auch Sanne Kurz. Sie ist Kamerafrau und Sprecherin für Kultur und Medien der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag.
Normalerweise bemüht man sich ja, wenn man visuell erzählt, dass man die verschiedenen Orte in diesem Kader auch nutzt. Wenn sich jetzt alles auf die Mitte fokussiert, verzichten wir auf Dynamiken im Bild und wir reduzieren das Werkzeug, das wir als Filmschaffende zur Verfügung haben, um Filme besser zu machen.
Klar, es gab auch bereits vorher Filmemacher wie Stanley Kubrick oder Wes Anderson, die ganz bewusst die Zentriertheit des Bildes als künstlerisches Stilmittel und auch als Bruch mit Sehgewohnheiten genutzt haben. Zum Beispiel bei Kubricks Horrorfilm The Shining, kennt man ja vielleicht, da gibt es diese langen Flure in diesem Hotel und durch den Fokus auf die Bildmitte wirken die so starr, dass sie beim Zuschauer Beklemmungen auslösen. Analog haben sich dann jetzt auch die Regisseure von Hext, also Fawn Rarasinghorn und Jason Hand, auf eine bewusste erzählerische und filmische Entscheidung berufen. Mit dem Fokus auf der Bildmitte sollten Gefühle wie Freiheit, Enge oder Unsicherheit zum Ausdruck gebracht werden. Die Verwendbarkeit für Social Media hingegen habe bei ihrer Entscheidung keine Rolle gespielt, erwidern die Filmemacher auf die eben genannte Kritik. Das allerdings fällt einigen schwer zu glauben. Disney hatte in der letzten Zeit ausschließlich Erfolge mit Fortsetzungsfilmen. Neue Stoffe wie Elio oder Strange World, die floppten alle an den Kinokassen. Umso größer also der Druck, dass nun Hext ein Erfolg wird. Daher haben in der Konzeption des Films sicherlich auch Überlegungen über das Medienverhalten der jungen Zielgruppe eine Rolle gespielt. Es ist nicht lange her, da hat der Produzent Joe Russo in einem Interview mit der Variety zu seiner Live-Action-Neuverfilmung von Disneys Hercules angedeutet, er plane nun, sich stärker an TikTok zu orientieren.
Also man könnte ja auch sagen, na und? Also welche Befürchtungen löst das aus?
Also wir erleben gerade im asiatischen Raum total, wie sich Verticals entwickeln, wie die an Reichweite gewinnen. Verticals, das sind kurze, hochkant gedrehte und an die Nutzungsgewohnheit von TikTok-Usern angepasste Serienformate. Und vor diesem Hintergrund löst so ein Trailer wie der von Hext auch bei Filmemacherinnen und Kulturpolitikerinnen seine Kurzsorgen um das Kino aus.
Weil ich glaube, dass ein Druck von einem Markt auch eine Kunstfreiheit beschneidet. Also wenn ich irgendwann als kreative Person nur noch Sachen erzählen kann, die alle in der Mitte von einem raumfüllenden Leinwandbild spielen, dann ist es ein sehr armes Erzählen. Das ist ein bisschen wie, wenn ich den Zauberberg von Thomas Mann so schreiben muss, dass man den auch in 5 Minuten in der Bahnhofshalle lesen kann. Und das wäre eine ärmere und sehr traurige Welt, finde ich.
Ja, um aber jetzt von einer allgemeinen Zentrierung und Verarmung der Filmkunst zu sprechen, dafür bräuchte es zumindest für mich jetzt noch mehr Belege als einen 2,5-minütigen Trailer von einem Animationsfilm, der selbst noch nicht zu sehen ist.
Aber ein gewisser Trend ist doch ablesbar. Und ich muss auch sagen, Kolja, meine eigene Erfahrung deckt sich da in gewisser Weise mit diesen Befürchtungen. Denn wenn man Fotos macht, dann gibt es ja wirklich mittlerweile vor allem Gen Z, Leute, die dann sagen, nee, das Foto muss schon genau so sein, dass ich da in der Mitte bin und der Dimension und da fühle ich mich manchmal richtig bevormundet. Also im Trailer zum Disney-Film Hext findet die Handlung eben nur in diesem Bildzentrum statt und Kolja Unger hat uns erklärt, wie und warum sich Kritik daran entzündet. Herzlichen Dank.
Gerne.
KI fast überall. In Texten, Bildern, Filmen, Büchern und in privaten Konversationen. Nichts mehr ist vom Verdacht der Fremdschöpfung durch Technik erhaben. Und die Kritik entzündet sich auch sofort. Aktuell an einem KI-Buchcover des Rowohlt Verlages. Unter Tieren, das ist eine Kapitalismuskritik von Elfriede Jelinek, ausgerechnet. Oder auch an der Musikerin Björk, die mit KI arbeitet, aber damit eigentlich auch ganz offensiv umgeht. Das Problem mit dem KI-Verdacht kommen KI Ekel und sogar KI-Paranoia. Das sagt der Journalist und Literaturwissenschaftler Johannes Franzen von der Uni Mannheim. Ich grüße Sie. Hallo.
Schönen guten Tag.
Also was genau meinen Sie damit? Inwiefern Ekel und Paranoia?
Es ist ja nun so, dass wir jetzt seit ein paar Jahren mit KI leben und das vielen Leuten auch nicht gefällt. Und deshalb eben dieser Verdacht, etwas könnte KI generiert sein, oft ja auch ein feindseliger Verdacht ist, also mit einem Vorwurf verbunden. Jetzt ist aber diese Technik inzwischen so gut und so weit verbreitet, dass es halt schwer ist, teilweise auch zu unterscheiden. Und das führt dazu, dass wir uns jetzt, das kenne ich als Dozent aus meiner Praxis mit Studierenden, arbeiten natürlich sehr gut, aber auch aus anderen Bereichen, dass wir ständig mit der Frage konfrontiert sind, ist das KI oder nicht KI? Und das führt dazu, dass man diese Frage, die man sich ja vorher nicht gestellt hat, immer mehr stellen muss. Und das kann eben zu einem Verdachtszusammenhang führen, den man dann durchaus als Paranoia bezeichnen könnte.
Also wie äußert sich das? Also Ekel ist ja wirklich eine sehr klare menschliche Reaktion.
Beim Ekel, das bezieht sich darauf, auf einen spezifischen Fall, nämlich den Fall eines Romans, ein Horrorroman, Shy Girl, der schon vor einem Jahr veröffentlicht wurde und wo dann rauskam, also im Laufe der Zeit, dass es sich dabei eben um einen Roman handelt, der mit KI erstellt wurde. Und da habe ich untersucht und gefunden viele Stellen, wo Leute eben dann, muss sagen, auch ein bisschen im Nachhinein darüber berichten, wie sie schon beim Lesen quasi so ein Ick, so ich nennen die das, Ekel haben, der sich dann durch eine bestimmte Art von Stil, also dass man will dann so einen KI-Stil erkennen, erzeugt wird, aber der auch so, dass es sehr emotional ist. Also man hat so das Gefühl, die KI oder KI-generierte Sachen erzeugen quasi eine Form von ja vielleicht Unheimlichkeit, die dann diesen Ekel erzeugt. Zeigt natürlich, wie negativ bzw. umstritten das Thema KI gerade in Bezug auf ästhetische Artefakte, also wie Texte oder Bilder momentan ist.
Und geht es da wirklich um die Ästhetik? Also sprich, dass die KI eben etwas macht, was eben fake ist? Oder geht es letztlich um den Inhalt bzw. die Urheberschaft, die da kritisiert wird?
Ich glaube, es ist beides. Das grundsätzliche Problem ist, dass man das schwer untersuchen kann. Aber ich würde sagen, es sind eben verschiedene Dinge. Zum einen eben der Ärger darüber, beziehungsweise die Wut darüber, dass Menschen schummeln, beziehungsweise eben Dinge sich, ohne die Arbeit zu investieren, einfach erstellen lassen, also ohne menschlichen Autor oder nur mit wenig Mitarbeit des menschlichen Autors. Und dann ist es schon auch die Ästhetik selbst. Also es ist ja nun so, das kennen Sie sicher auch und die Zuhörerinnen auch, dass man inzwischen ja so ein gewisses Gespür auch entwickelt hat, gerade bei Bildern, wenn man die sich anschaut, und die sind inzwischen sehr gut, aber man erkennt dann trotzdem so einen gewissen, die haben dann so einen Vibe, so was leicht Künstliches. Bei Texten gibt es dann auch Merkmale, die treffen natürlich nicht auf alle Texte zu, aber dass es so eine gewisse schematische Dreigliedigkeit gibt in der Satzstruktur. oder eine bestimmte Form von Verneinung. Oder eine Sache, die ja ganz berühmt schon von Anfang an war, war der M-Dash, also der Strich, den ich auch sehr gern verwende beim Schreiben, der dann sozusagen so als Anzeichen von KI gesehen wird und der dann sofort bei der Rezeption schon eine gewisse Abneigung erzeugt.
Also wir können ja davon ausgehen, dass das immer perfekter wird, ja, also dass man irgendwann diese Unterschiede auch nicht mehr sehen wird. Und dann stellt sich wahrscheinlich wirklich die Frage, wie Sie sagen, also worum geht's genau? Das ist eigentlich eine alte Debatte. Also immer wenn Künstler oder wenn Kunst sich eben neue Techniken auch zu eigen gemacht hat, dann hat man vielleicht am Anfang gesagt, aber das ist doch nicht das Wahre und das Wirkliche. Und am Ende fließt sie aber dann doch in den Kreativprozess ein. Und man muss am Ende vielleicht immer wieder konstatieren, das ist dann eben doch Kunst, weil eben jemand die Idee haben muss und sich dann nur der Technik bedient. Sehen Sie das bei der KI ähnlich?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Vorwürfe, die jetzt der KI gemacht werden, Vorwürfe sind, die im Verlauf der Geschichte der Kunst eben immer wieder auch technische Innovationen gemacht wurden. Man muss dazu sagen, dass wir uns halt noch relativ am Anfang des Diskurses über diese Technik befinden und deshalb schwer abzusehen ist, wie sich das weiterentwickelt. Ein großes Problem ist natürlich, dass es sich bei KI ja tatsächlich ganz konkret auch um die Enteignung konkreter Künstler handelt. Also die Wut und der Ekel sind auch dadurch zu erklären, dass es eben die Sorge gibt, dass eben menschliche Künstlerinnen, die ja auch einen Lebensunterhalt verdienen müssen, nach und nach aus dem Diskurs selber verdrängt werden. Und das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Aber die grundsätzliche Frage, welche Entwicklung dann diese Technik machen wird, das ist eben noch schwer abzusehen, gerade weil es sich auch so rasant entwickelt.
Und wir haben natürlich auch eine ethische Diskussion, also einmal das, was Sie eben erwähnt haben, dass Menschen dann um ihren Lebensunterhalt, um ihre Kreativprodukt gebracht werden, gleichzeitig aber auch Beispiele wie Mario Vogt, Ministerpräsident Thüringen, hat eine Rede zum Holocaust-Gedenktag mit KI schreiben lassen. Normale Menschen, hört man immer wieder, lassen sich sogar Liebesbriefe von der KI schreiben. Also würden Sie sagen, das ist respektlos, vielleicht sogar unwürdig, auch wenn die KI die richtigen Worte findet, die die Menschen bewegen?
Es ist auf jeden Fall interessant, dass uns dieser ganze Streit, diese Debatte um KI auf so Fragen, was ist eigentlich im Umgang mit Texten respektvoll und nicht respektvoll zurückwirft. Weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass der Ministerpräsident auch vorher seine Texte nicht selber geschrieben haben wird, sondern dafür eben jemanden hat. Und das auch, leider muss man sagen, auch bei solchen Anlässen diese Texte natürlich oft auch aus Plattitüden bestehen, wo man sich dann die Frage stellen muss, ja, wie gesagt, gibt es eigentlich einen Unterschied, ob man jetzt sozusagen diese Textbausteine von einem Mensch zusammentragen lässt oder von einer Maschine. Aber gleichzeitig, und das kann, da nehme ich mich nicht aus, berührt es einen doch sehr unangenehm, die Vorstellung, dass man gerade bei so einem Anlass eine Maschine schreiben lässt. Und genau diese Momente sind dann die Momente, die uns darauf zurückwerfen, dass wir plötzlich merken, es gibt schon eine Vorstellung von Respekt, die damit verbunden ist, dass tatsächlich ein Mensch diesen Text geschrieben hat. Also gerade bei solchen Anlässen oder auch bei anderen Anlässen zwischenmenschlichen Umgangs. Eine Freundin hat mir letztens einen Reddit-Post geschickt, wo jemand erzählt hat, dass der Vater verstorben war und jeden Freund darauf reagiert hätte mit einem KI-geschriebenen Text. Und das ist natürlich etwas, was quasi so auf Anhieb, ich will nicht sagen diesen Ekel, aber auf jeden Fall eine Form von Irritation erzeugt. Und das ist zumindest interessant. Also interessant, dass sozusagen Texte, die vielleicht vorher schon nicht super originell gewesen sind, trotzdem von einem Mensch geschrieben sein sollten.
Und wie gehen Sie selber damit um?
Ich versuche da einen guten Mittelweg zu finden. Es ist auf jeden Fall so, dass alles, was quasi die KI generiert, also Text, Ideen und sonst irgendwas, das finde ich tatsächlich, ist zu umgehen, weil das ja auch A, auf Dinge zurückgreift, die einem nicht gehören und B, einem tatsächlich von dem eigenen Denken entlastet. Und seien wir ehrlich, so gut ist es dann halt auch wieder nicht. Aber zum Beispiel als Korrekturwerkzeug ist es, würde ich sagen, etwas, was, jetzt weiß ich nicht, so ein zum Beispiel ein Rechtschreibprogramm durchaus gut ergänzen kann. Und tatsächlich auch, also die Plattform Google, das ist jetzt keine Literaturwissenschaft mehr, sondern mein Erlebnis, die Plattform Google ist ja zum Beispiel nicht mehr zu gebrauchen, weil die ersten 20 Beiträge gefühlt gesponsert sind. Und da hilft tatsächlich KI manchmal auch, was zu finden, wenn man wirklich verzweifelt auf der Suche ist. Aber ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig und ich muss auch leider zugeben, dass ich schon öfter auch drauf reingefallen bin. Also wenn man dann irgendwie ein süßes Tiervideo sieht auf Instagram und sich freut und dann eine Minute später merkt, das war wahrscheinlich KI, dann ist das auf jeden Fall auch ein seltsames Gefühl.
Das sagt der Journalist und Literaturwissenschaftler Johannes Franzen. Und wir sprachen über KI-Ekel und Paranoia und was alles dahinter steckt und wohin es sich wahrscheinlich entwickelt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
New York City ist immer noch einer der aufregendsten, aber auch seltsamsten Orte der Welt mit all den Menschen, die sich hier täglich durchkämpfen. Der Dokumentarfilmer John Wilson hält Szenen und Porträts eigenwilliger New Yorker im Modus einer Ratgebershow fest, die jetzt als Serie auch in Deutschland erscheint.
I spent a lot of time walking around New York, trying to find the answers to some of life's biggest questions.
Ich bin schon lange in New York unterwegs und versuche, Antworten auf die großen Lebensfragen zu finden. Manchmal frage ich Leute um Rat, manchmal öffne ich einfach eine Tür und schaue, was dahinter so passiert. Und manchmal verlasse ich die Stadt und gucke, was es anderswo so gibt. Aber dann komme ich doch immer recht schnell wieder zurück.
Other cities have to offer. But at the end of the day, I always come right back.
How to with John Wilson. Das startet heute in Deutschland bei HBO Max. Und im Studio dazu jetzt unser Film- und TV-Kritiker Daniel Eschkötter. Hallo.
Ja, hallo.
Also Daniel, was für Ratschläge sind das eigentlich, die John Wilson da gibt? Eine Folge heißt ja, wie man eine öffentliche Toilette findet. Also sowas?
Naja, also wenn man sich die Episodentitel anschaut, dann könnte man schon denken, hier geht's um eine vielleicht Toilette, ja, absurde, aber doch sehr konkrete Art von Lebenshilfe. Ne? Also das war bei dem Macher John Wilson schon vor der HBO-Serie so. Also das allererste Webvideo von 2012 hieß zum Beispiel schon, wie man eine gusseiserne Pfanne säubert. Und ja, es gibt ja im Netz ja wirklich erstaunlich viele Tutorien, wie man eine gusseiserne Pfanne richtig pflegt und putzt. Aber John Wilson macht das dann natürlich nicht damit, sondern er machte daraus dann damals schon einen kurzen Film über einen Tag im Leben seines Mitbewohners, der wirklich alles tut, aber eben nicht die dreckige gusseiserne Pfanne vom Frühstück sauber macht. Und so nur viel komplexer ist dann eigentlich auch diese HBO-Serie. Also die Folgen haben dann so Titel wie, wie man ein Risotto kocht, wie man das Gedächtnis verbessert, wie man seine Möbel schützt, wie man Pakete verfolgt, also wirklich Alltagsprobleme.
Also erstmal klingt es ja ein bisschen schräg und schwer zu greifen. Vielleicht müssen wir uns das nochmal vergegenwärtigen, was er da genau macht. Also sind das ja einfach Videoanleitungen tatsächlich ein Ratgeber oder ist das die falsche Fährte, weil der Mann so viel mehr macht?
Ja, also er macht sehr viel mehr und also vereinfacht kann man vielleicht erstmal sagen, das sind als Genre, wenn man das so auf so einen Nenner bringen will, so skurrile dokumentarische Essays und als ganzes Projekt wäre das dann ein komisches, ja im Grunde ethnografisches Projekt und das nimmt schon irgendwie diese Form des Videotutorials, wie wir das von YouTube kennen oder so, aber stülpt das sozusagen um. Also das sind eigentlich Navigationsfilme, kann man vielleicht sagen, von jemandem, der, ja der ist komplett ratlos und planlos und der will aber was rausfinden und eigentlich geht es in all dem darum, wie findet man sich eigentlich zurecht in so einem komplett überfordernden und übervollen Alltag in einer Großstadt wie New York, wo halt alles komplett voll ist mit Zeichen, mit Signalen, mit seltsamen Szenen, mit Menschen, ja und mit ihren Geschichten natürlich auch.
Dennoch ist es ja so, dass die New Yorker ja sowas auch gewöhnt sind, dass da eben vielleicht Leute mit einer Kamera sind, aber er schafft es auf eine Art, trotzdem das so aussehen zu lassen, als wäre er gar nicht da. Also wie, dass wir das nochmal klarkriegen, sieht so eine Folge eigentlich aus?
Also das ist tatsächlich jemand, der hinter seiner Kamera so ein bisschen verschwindet. Man sieht ihn eigentlich auch fast nie, sondern wenn dann nur in so einer Spiegelung. Und die Folgen, die sind alle erstmal so gebaut, dass die in der Begrüßung durch ihn anfangen, sozusagen als sei er der Host. Und dann beschreibt er, wie wir das eben gehört haben, etwas stammelnd und unbeholfen, ganz, ganz allgemein ein Problem des Alltags. Und dann sehen wir aber immer erstmal komplett andere Bilder. Alles so kleine, komische Alltagsszenen, Miniaturen, visuelle Gags und Assoziationen. Also zum Beispiel beim Projekt, dass er irgendwie sein Gedächtnis verbessern möchte, da will er sich seinen Einkaufszettel durch den Weg zum Supermarkt einprägen und dann erinnert ihn ein umgestürzter Baum an Brokkoli, Krümel in der U-Bahn, an das Schuppenshampoo und so weiter. Und dazu befragt dann Wilson in jeder Folge noch, wie zufällig irgendwelche New YorkerInnen. Also von denen lässt er sich dann was zu seinem Thema erzählen oder auch vorführen. Und das ist dann immer was, was ihn verblüfft oder begeistert, was ihn dann aber auch irgendwie auf eine ganz andere Fährte setzt. Und ja, egal was es ist, darauf reagiert er dann eigentlich immer erstmal mit, oh wow, das ist so sein Markensound. Das hat HBO dann auch für einen Trailer verbraten.
One thing we can do during bird walks is, if we don't happen to see much, just go ahead and go, wow, anyway.
Wow.
Wow.
Oh, wow.
Wow.
Oh, okay. Wow, congrats.
Also ich finde, Man hört ja hier auch, also bei dem Musikeinsatz auch, ne, das wird natürlich aufgepeppt, ne, gar keine Frage. Und diese Wows, die sind aneinander geschnitten, das sind jetzt erstmal vielleicht schräge Figuren und Szenen wie so ein Kuriositätenkabinett. Werden die Leute letztlich dann irgendwie vorgeführt?
Naja, also ich würde es versuchen, positiv zu fassen. Also eigentlich ist das Kuriositätenkabinett, das ist nicht falsch, aber das ist so eine, man könnte auch sagen, so eine filmische barocke Wunderkammer. Aber was wir in dem Wow gehört haben, das ist, würde ich schon sagen, so eine komplett aufrichtige und auch überhaupt nicht ausbeuterische oder vorführende Neugier und Begeisterung. Und also das scheint mir schon das Projekt zu sein. Also in der 18. und allerletzten Folge gibt es da eins von vielen tollen Bildern für das eigene Projekt in der Serie. In der Folge geht es noch um so ein Alltagsproblem, also verschollene Pakete. In seinem Fall um ein angeblich zugestelltes, aber verschwundenes eBay-Paket für ihn, der natürlich ein obsessiver Sammler ist. In dem Fall sind das so Keramik-IT-Figuren, die er sammelt. Also komplett vertrautes Großstadtproblem, ne, das viele kennen. Aber wieder kommt Wilson dann von seinen eigenen obsessiven Praktiken, dem Sammeln, zu ganz unterschiedlichen Orten und Menschen. Also der geht dann zu einer Wahrsagerin, zu dem Verkäufer des eBay-Gegenstands, spricht mit Pizzalieferanten, Leuten, die Pizza bestellen, also andere Pakete eben, dann mit Leuten, deren Paketen gestohlen werden, kommt dann irgendwann zu Organ- und Orgellieferungen, also Orgel dann, weil beides auf Englisch halt Organ heißt. Und am Ende landet er in Arizona in einer Pizzeria mit einer riesigen Orgel und da lernt er dann jemanden kennen, der für so ein Kryokonservierungsunternehmen arbeitet, also eine Firma, bei der Menschen sich oder ihre Hirne nach dem Tod einfrieren lassen können, ne? Also in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung in der Zukunft. Und ganz zum Schluss, also 30 Minuten ist so eine Folge lang, erhält John Wilson dann auch noch eine Urlaubskarte aus dem Jenseits von seiner Tante eingetroffen, 20 Jahre nach deren Tod. Ja, und diese, also jede Folge ist im Grunde so, so viel kommt da drin vor. Und in dieser, ja, das ist ja fast eine Assoziationskette, da steckt für mich das ganze Projekt von John Wilson drin. Also das scheint mir eigentlich zu sagen, auch für die unzustellbarsten Pakete, also übertragen für die unverständlichsten, seltsamsten Probleme und Typen und Menschen und Geschichten, da muss es halt einen Ort und eine Adresse geben, also jemanden, der die Geschichten entgegennimmt und dokumentiert. Ja, und das ist eben er. Das ist John Wilson und das ist diese Serie. Ja, und die ist dazu auch noch eine Schule des Sehens, also wo man auch ein wenig lernen kann, wie John Wilson das Wunderbare im Hässlichen und Alltäglichen zu entdecken. Und ich finde, das ist ja auch für zum Beispiel Berlin nicht ganz unwichtig als Lektion und als Kompetenz.
Ja, vielleicht sollte er mal herkommen und das hier auch probieren. Also Kuriositäten gibt es auf jeden Fall auf der Straße genug hier. Ich würde mal sagen, Daniel, das ist eine begeisterte Empfehlung, oder?
Ja, absolut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist eine der ganz großen filmischen Arbeiten des Jahrzehnts. Und ja, ich freue mich tatsächlich für alle, die das noch nicht kennen und nun nachholen können. Und dann halt hoffentlich auch wow sagen.
How to with John Wilson. Ab heute gibt es alle 18 Folgen bei HBO Max im Streaming. Dicke Empfehlung von unserem Kritiker Daniel Eschkötter. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Selbsternannte Fitness- und Gesundheitsinfluencer sind ja omnipräsent im Netz. Ihr Ziel, den Wunsch nach einem muskulösen Körper mit möglichst geringem Körperfettanteil so in den Köpfen der vor allem jüngeren User zu verankern, dass sich eben Proteinshakes und andere Nahrungsergänzungsmittel gut verkaufen und ihnen nebenbei dann auch noch ein Stück weit ein Weltbild unterzujubeln. Christian Wolf ist einer von Ihnen.
Wir haben gerade Birthday Cake getestet und das Dragon Fruit und ich habe jetzt gerade nochmal die Mischung gemacht aus Birthday Cake und Dragon Fruit, habe mir nochmals Gel nachgeschaut. Hat Naturzamschalen rein und ein bisschen Kefir, auch kleiner Tipp.
Ja, und so geht das hier immer weiter. Protein-Fan und Unternehmer Christian Wolf. Auf der anderen Seite gibt es Natürlichkeitsfans wie Fabian Kowalik, der sich auf die heilenden Kräfte der Natur beruft. Männer also, die verschiedene Lifestyles propagieren. Und Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke hat sich diese Inszenierungen für uns genauer angeschaut. Hallo.
Hallo.
Ja, also Vera, fangen wir mit Christian Wolf an, den wir eben kurz gehört haben. Wer ist der Mann? Warum lohnt sich der Blick auf ihn?
Ja, Christian Wolf ist ein Fitness-Influencer und Unternehmer und er ist wirklich omnipräsent in den sozialen Medien. Er hat plattformübergreifend weit über 2 Millionen Follower und ein fast manisches Postingverhalten. Also gestern zum Beispiel habe ich mal gezählt, hat er um die 80 TikToks veröffentlicht, also wirklich nur an einem Tag. Das heißt, er veröffentlicht mehrere Videos in der Stunde. Und er ist bekannt geworden unter anderem mit dem WPF-Prinzip. Das steht für Wolfs Proteinfasten. Und das ist so seine, ja, Ernährungsdevise. Die besteht aus Intervallfasten und Proteinshake. Das Buch dazu hat 2025 sogar auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Listen geschafft. Das heißt, er ist auch wirklich im analogen Raum angekommen. Ist mittlerweile auch schon viel besprochen worden, unter anderem von Jan Böhmermann im letzten Jahr. Und mit Blick auf sein Influencer-In-Marketing und teils auch pseudowissenschaftliche Aussagen viel kritisiert worden.
Scheint ihm aber nicht unbedingt geschadet zu haben. Also was ist das Erfolgsrezept der Selbstinszenierung?
Ja, er inszeniert sich so sehr stark als kosmopolitischer Unternehmer und Wissenschafts- und Gesundheitsexperte, der mit seiner Freundin Romina Palm, die man noch von Germany's Next Topmodel vielleicht auch kennt, und Baby Hazel zwischen Deutschland, Zypern und Südafrika hin und her jettet und Mordprodukte inszeniert und vermarktet.
Leute, bester Trick ist einfach im Restaurant Vorspeise, Tartar bestellen. Ich habe jetzt hier eine doppelte Portion. Ihr sagt einfach ohne Öl, ohne Mayo, ohne sonst was, so plain wie möglich. Dann nehmt ihr einfach die Kombination aus Trüffelmayo und Teriyaki. Teriyaki mache ich übrigens auch auf Salat und sowas drauf, weil damit schmeckt einfach wirklich alles. Dann klatscht ihr das da rein.
Ja, genau, das ist ein relativ klassisches Video von Christian Wolf. Er geht im Restaurant essen, bestellt hier eben diese doppelte Portion Tartar, bestellt die Dressings und Soßen ab und hat dann ganz viele Mordprodukte auf dem Tisch stehen, zum Beispiel diese Trüffelmayo, die wirklich auch omnipräsent ist und die er sich dann auf alles nochmal so drauf squeezed und das auch auf recht unappetitliche Art und Weise so vermengt. Und was wir hier sehen, ist so eine sehr starke Identifizierung mit den Produkten, die er verkauft, und eigentlich sehen wir auch, wie der Influencer-Körper zum Werbekörper wird. Und es ist jetzt sozusagen eins, also einer dieser Videoformate, die wir von kennen, sind diese Alltagssachen. Es gibt aber auch sehr viele Videos, mit denen ist er auch wirklich sehr bekannt geworden, wo er vor allem Flinterkörper bespricht und da viel Bodyshaming auch betreibt. Und er legitimiert das damit, dass er angibt, selber mehrgewichtig gewesen zu sein. Wir haben quasi auch seine Körperreise, die wir in den sozialen Medien mitverfolgt haben. Und dass er sich damit eben davon befreit hat, von dieser Mehrgewichtigkeit, und damit ja legitimiert er dieses eigene Vorgehen. Und konkret geht es darum, Frühstück mit Proteinshakes zu ersetzen zum Beispiel. Und es gibt mittlerweile auch wirklich eine unglaubliche Vielzahl von Produkten. Zum Beispiel Chunky Flavor Blueberry Cheesecake, was so ein Aromapulver ist, was man sich in Quark mixen soll. Aber auch Sirups zum Beispiel mit Caipirinha-Geschmack. Also Produkte, die extrem mit Künstlichkeit konnotiert sind und da mit dieser Natürlichkeitsinszenierung, die wir auf der anderen Seite sehen, konkurrieren.
Also bevor wir sozusagen nochmal tiefer in die Messages, die noch verborgen sind, einsteigen, schauen wir uns die gewissermaßen Gegenbewegung an, nämlich der vorhin erwähnte Fabian Kowalik. Was macht ihn da als Phänomen so besonders?
Ja, er nennt sich exiledmedic.de, also Mediziner im Exil, und hat über 1 Million Follower, auch plattformübergreifend. Und er hat eher so eine Art der Guru-Inszenierung mit Leinenhemden in Naturfarben. Und er beschreibt sich als studierter Gesundheitsexperte und Spiegel-Bestseller-Autor. Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht. Und er ist insofern ein Gegenentwurf zu Wolf, als dass es nicht unbedingt um eine Optimierung mit Blick auf Muskeln und so weiter geht, sondern vor allem um eine Natürlichkeitsinszenierung.
Ich trinke jetzt rotes Powerade. Ja, man muss sich hydrieren, um gesund zu bleiben. Aber ohne chemische Süßstoffe, ohne Emulgatoren und ohne Farbstoffe, die den Darm zerstören und ADHS verursachen. Was ist das also?
Oha.
Ja. Genau, also hier geht es darum, Natur als Heilmittel eigentlich gegen moderne Erscheinungen und Dispositionen wie ADHS zum Beispiel zu empfehlen. Es geht darum, einer körperlichen Schwäche, die mit Industrie und Verrohung in Verbindung gebracht wird, entgegenzuwirken. Und die Lösung für Kowalik ist jetzt zurück zur, Zitat, Gottesnahrung zu kommen. Das heißt, sich möglichst naturbelassen, roh und unverarbeitet zu ernähren. Und das gibt sich in sehr vielen Momenten sehr unpolitisch. Da steckt aber auch sehr viel Ideologie dahinter.
Dann kommen wir mal zum Kern der Sache. Also was für eine Ideologie meinst du jetzt hier?
Also was wir hier beobachten können, ist so eine sehr klare Ablehnung von Moderne. Es geht um einen Rückzug zu Natur und Ursprünglichkeit. Oft geht es einher mit Pseudowissenschaft oder Wissenschaftsfeindlichkeit. Zum Beispiel, wenn er beschreibt, dass er seine Sehschwäche korrigiert hat, indem er viele Möhren gegessen hat und Augenmuskeltraining gemacht
hat. Das hat meine Oma auch gesagt.
Und dann geht es auch um so eine Erzählung von Eliten, die Bürger enttäuschen. Also er selber wird in dieser Geschichte zum Entlarver. Es gibt ja auch seine Selbstbezeichnung Mediziner im Exil, die schon so ein bisschen sagt, dass er sich als Opfer und Märtyrer inszeniert, der verbannt wurde. Und er meint eigentlich, dass er gegen die Lebensmittelindustrie und Big Pharma kämpft, die uns seiner Meinung nach betrügen und belügen, um an uns zu verdienen. Das heißt, da gibt es klare Nähen zu Verschwörungstheorien. Und teilweise wird es auch explizit politisch. Also neben harmlosen Forderungen zum Beispiel Für Plastiksteuer und Bioförderung geht es auch darum, dass er engere Grenzkontrollen fordert, stoppt der Zahlungen an die Ukraine. Und er möchte auch, dass junge Männer mehr in Jugendbünden wieder sie selber sein können. Das ist ein Zitat. Das heißt, da gibt es starke rechtskonservative Tendenzen, die auch mit nostalgischer Bildsprache unterlegt werden. Und das Ganze sichert er dann rhetorisch ab, indem er sich selber als Kunstfigur ausgibt und seine Aussagen als Satire und Parodie deklariert.
Aber da ist ja jemand offensichtlich mehr oder weniger politisch unterwegs. Ist das jetzt bei Christian Wolff ähnlich und verdeckter oder wo finden sich da auch bei ihm ideologische Untertöne?
Ja, bei ihm etwas weniger explizit, aber ich würde sagen, dass beide eine männliche Überlegenheitsfantasie eint. Die anderen verstehen sie wirklich als dumm. Also es geht darum, dass die anderen Schafe sind, also vor allem die Personen, die sie kritisieren, also zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Medien. Und bei Wolf speist sich das so sehr stark aus seiner Selbsterziehung als Hochbegabter. Er gibt immer wieder an, auf einer hochbegabten Schule gewesen zu sein. Und er degradiert eben Andersdenkende, unter anderem durch Bodyshaming und auch so ein sehr klares In-and-Out-Grouping. Also die Kritik, die zum Beispiel an ihm oder an der Marke geäußert wird, wird von ihm sofort wieder vereinnahmt und eigentlich in Reichweite umgewandelt. Und gemeinsamer Nenner dieser beiden Männer ist auch, trotz unterschiedlicher Inszenierung, dass sie monetäre Eigeninteressen haben. Also Wolf zum Beispiel mit More Nutrition, Kowalik mit seiner Kooperation mit Nature Hearts, das ist auch ein Supplement-Hersteller. Das heißt, sie spielen sehr stark mit der Unsicherheit von Menschen. Und was wir jetzt ganz konkret an Auswirkungen eigentlich in den sozialen Medien sehen, jetzt sozusagen im Kontext dieser Inszenierung, es gibt natürlich noch sehr viele weitere, ist, dass es sehr viele junge NachahmerInnen gibt, also sehr junge Personen. Ich sehe bei TikTok teilweise 11- und 12-Jährige, die super viel wissen über Proteine, die darüber sprechen, wie sie sich Essen mit in die Schule nehmen, das besonders proteinhaltig ist und bei ihrem Muskelaufbau unterstützt. Und da sehen wir so eine ganz starke Rationalisierung eigentlich des eigenen Körpers und auch eine gewisse Genussfeindlichkeit, die damit einhergeht. Also Essen wird eigentlich so zum Rohstoff, das diesen Körper vorantreibt, der als Marke erkannt wird und inszeniert wird und eben ein eigenes Produkt auch wird, das in den sozialen Medien dann wiederum monetarisiert wird. Und da sozusagen orientieren sie sich sehr stark zum Beispiel an diesen beiden Männern.
Der Fitnessprotein und zurück zur Natur Trend im Netz und ja, was diese Inszenierungen eben außer Produktwerbung noch so alles transportieren. Analysiert von Kulturwissenschaftlerin Vera Glocke. Danke dafür.
Dankeschön.